Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
Hallo und herzlich willkommen zum Spielsinn-Podcast. Wir sind wieder Benjamin Linz und Philipp Weber. Und Ben, du hast wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Worum soll es denn heute hier gehen?
Ja, ich habe gedacht, heute wird es direkt mal ein bisschen philosophischer. Kennst du den Namen Simon Sinek?
Ja, kenne ich sogar.
Kennst du?
Ich glaube, ich habe mal von dem irgendwie Motivationsvideos auf YouTube gesehen. Oder ist
ja,
das eine
doch,
andere?
Genau damit hat er auch zu tun.
Ja. Echt?
Ja, der ist britisch-US-amerikanischer Autor und Unternehmensberater.
Ja.
Und der hat ein Buch geschrieben und dazu gibt es eben auch, also zu dem Buch gibt es jetzt keinen Talk auf YouTube, aber er hat auf jeden Fall einige Talks auf YouTube. Mit dem Titel How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action.
Hm.
Mit dem schönen, mit der schönen Wortgruppe dazu, Start with Why. Also wir sollen mit dem Warum anfangen.
Hm. Macht Sinn.
Macht Sinn, genau. Das Video, was er dazu gemacht hat, hat auch schon 7 Millionen Aufrufe und dann gibt es noch ein paar andere. Wir verlinken euch das auch in den Shownotes, genauso wie andere Sachen, über die wir hier reden, die man dann nochmal nachlesen kann oder sich anschauen kann. Und unter anderem sagt er dort, Menschen kaufen nicht, was man macht, sie kaufen, warum man etwas macht. Also das Warum und nicht das Was.
Mhm.
Das sagt er natürlich auf Englisch, aber das ist so die sinngemäße Darstellung von dem. Und er stellt da den Golden Circle vor, also den goldenen Kreis sozusagen.
Was ist das? Das kenne ich jetzt nicht.
Genau, das sagt einfach nur, dass so das Wichtigste oder die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist die Frage nach dem Warum.
Mhm.
Warum machen wir etwas? Was soll das? Und dann kommen danach erst die Themen, wie machen wir das und was machen wir genau? Und häufig ist es so, dass du als Unternehmen hast du vielleicht dann eher die Idee, okay, ich möchte jetzt dieses Produkt machen, weil, keine Ahnung, das ist eine coole Idee.
Mhm.
Wo wir vielleicht auch schon ein bisschen in Richtung Function-Focused-Denken gehen. Und ich möchte heute in die andere Richtung gehen, die wir in Folge 1 schon angeteasert haben, mit der Bezeichnung Human Focused Design.
Mhm.
Nur möchte ich quasi den Human Focused Aspekt behalten und ein bisschen weiter vom Design weggehen.
Mhm.
Und genau, Simon Sinek hat unter anderem auch gesagt, why we do what we do. Und für mich war so diese Sachen, die ich von ihm gelesen habe, auch sehr inspirativ dahingehend. Also er ist ja eigentlich Unternehmensberater. Aber ich finde so diese Frage dem Warum und Sinn und was soll das alles, das ist immer eine gute Sache, um damit anzufangen. Und da wir hier ja noch ganz am Anfang sind von unserer Podcast-Geschichte, dachte ich, dieser Human Focus Aspekt, der ist im Design sehr wichtig. Und darüber hinaus, finde ich, könnte der auch in anderen Lebensbereichen noch ein bisschen wichtiger sein. Und lass da mal drüber reden.
Mhm.
Und genau, deswegen sprechen wir heute ein bisschen darüber, also so eine Denkweise, Mentalität, die an Menschen und ihren Bedürfnissen orientiert ist und ja, wie man die im Alltag so umsetzen kann oder was es dafür für verschiedene Bereiche gibt, die das betrifft. Und ja, der eine Test zu den Spielertypen hat bei mir ja unter anderem auch Philanthrop ergeben, was ja quasi auch sowas heißt wie Menschenfreund und an quasi tieferer Bedeutung und so weiter interessiert. Und ja, ich merke, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache.
Ja.
Am Anfang möchte ich noch einen kleinen geschichtlichen Abriss machen, wie wir zu dem Design gekommen sind, wo wir heute sind. Zum einen ging das ja los, dass Technologie gebaut wurde als Werkzeug. Die soll uns bei was unterstützen, was wir tun. Nicht im Alltag, aber eben eher in der Industrie.
Mhm.
Und da war ja auch von Ergonomie dann irgendwann die Rede.
Mhm.
Also solche Sachen, dass, ja, wenn man arbeitet, dass man keine ungünstigen Haltungen einnimmt. Mhm. Oder
ja, wie sieht ein guter Bürostuhl aus?
Ja, genau.
Wie nah soll ich am Schreibtisch sitzen? Ne, was ist so die optimale, keine Ahnung, Arbeitstemperatur vielleicht, wenn man jetzt irgendwie an Fabriken denkt oder so, ne?
Ja.
Also weiß nicht, ob das dazu passt.
Ja, genau, genau. Lauter solche Sachen. Da gibt es auch noch andere Studienfelder, die sich dann da Human Factors zum Beispiel nennen, die sich mehr noch mit solchen Sachen beschäftigen, soweit ich informiert bin. Also wie man da auch besser arbeiten kann und menschgerechter arbeiten. Und prinzipiell war es ja dann aber eher so, dass die Leute vielleicht Handbücher gebraucht haben oder eingearbeitet werden mussten und Schulen nötig waren für die ganzen Sachen. Und ja, irgendwann kam dann der Punkt, wo auch Produkte, Technologie, also die jetzt vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoller ist als ein Stuhl beispielsweise, für die Endverbraucher gestaltet worden sind. Und weißt du vielleicht, welche da die erste Sache war?
Ich habe jetzt spontan direkt mal an Websites gedacht, aber.
Ja, und was brauchst du für Websites?
Internet.
Ja, und noch ein Stück weiter zurück?
Maus und Tastatur.
Noch ein Stück zurück?
Ja, den Computer.
Ja, genau. Genau, als dann der Computer nach Hause kam, das war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob es der allererste Punkt war, aber ich glaube, das war ein sehr wichtiger Punkt in der Geschichte der Technologie, weil ja dann wirklich Endverbraucher mit Sachen gearbeitet haben, die vorher eher in der Industrie nur verwendet worden sind. Ja, also Entwicklung gab es ja.
Betriebssystem dann auch, ne?
Davor,
ne, war ja alles quasi in der Kommandozeile und so und dann die ersten Betriebssysteme.
Ja.
Die haben es ja auch quasi erleichtert, Leute, die damit nicht so viel Ahnung haben, die nicht die Maschinensprache konnten, entsprechend mit dem Computer halt gut umzugehen. Ne?
So. Richtig. Ja. Ja, und dann gab es da früher ja auch noch dann diese ganzen, wer sich vielleicht erinnert an die DOS-Zeit, wo man die Kommandoeingabezeile hat und da dann viel eingegeben hat. Die ersten Programmiererinnen übrigens, die Frauen waren die ersten Programmierer der Geschichte, habe ich mal gehört. Die haben da ja auch noch mit ganz anderen Interfaces zu tun gehabt, als was das heute der Fall ist, wo man wirklich spezielle Programme hat, die nur dafür da sind, dass man gute Software entwickelt, sozusagen.
Die ersten waren Programmiererinnen, okay.
Ja, ja, tatsächlich.
Ja, ja. Naja, müssen wir vielleicht auch mal für eine andere Folge uns merken. Also,
ist ein spannendes Thema auf jeden Fall.
Frauen in der IT. Wäre vielleicht interessant, ja.
Genau, und da kam es dann natürlich auch dann dazu, dass neue Anforderungen ins Spiel kamen. Ja, weil so ein Endverbraucher, da hast du halt nicht die Möglichkeit, wenn du dem einen Computer verkaufst, gut, du kannst ihm ein Handbuch mitgeben, aber der hat da vielleicht noch eine andere Geduld, als wenn der Industrie arbeiten muss oder so. Und ja, dann kam ja auch diese ganzen Sachen von Fenstern auf und Interfaces und Pointer und genau eben Tastatur und Maus und solche Sachen.
Ja, gerade Maus war, glaube ich, eine große Revolution.
Ja. Ja, und das hat dann so ein bisschen die Welle ins Rollen gebracht. Also HCI, Human Computer Interaction, ist schon ein bisschen länger ein Forschungsgebiet, aber erst in den letzten Jahren ist es auch mehr in die Wirtschaft mit reingekommen. Und ja, irgendwann hat man sich eben einfach mehr Gedanken über die Bedürfnisse gemacht von Menschen und die wurden immer wichtiger. Und ja, dann hat man auch angefangen, zum Beispiel eher zu testen in der Softwareentwicklung. Und ja, bis zum nutzerzentrierten Design, wo du dann in jeder Phase des Produktentwicklungszyklus versuchst, Nutzer einzubinden oder zumindest da Feedback einzuholen.
Ja, da muss ich auch irgendwie ein bisschen an Design Thinking dann dran denken. Hat ja auch so ein bisschen seinen Ursprung, ja, daraus, dass man halt guckt, ja, wie schafft man menschzentrierte Innovation? Und gab es ja auch den Peter Rove, der hat 1987 ein Buch geschrieben, nannte sich auch Design Thinking. Und seitdem, um jetzt hier mal nur eine Zahl zu nennen, genau, seitdem ist das ein bisschen prominenter dann geworden, Design Thinking. Genau.
Worum geht es da genau? Kannst du das vielleicht kurz
einen kurzen
erläutern?
Abriss mal geben,
nur
genau,
so ganz
für die
kurz,
Leute, die das
genau.
nicht kennen. Genau, also Design Thinking kann man auch wieder unterschiedlich verstehen und definieren. Ne? Dann gibt es auch wieder so drei Bereiche. Ich weiß jetzt nicht, ich versuche das mal kurz abzureißen. Also eigentlich ist das eine Art Prozess oder kann als Prozess verstanden werden, den man durchlaufen muss, damit man halt dann menschzentrierte Innovationen machen kann. Und das sind fünf Teilbereiche, die man durchlaufen muss. Und zwar ist das Empathize, also gucken, was will der Kunde eigentlich, oder sich in den Kunden quasi hineinversetzen und gucken, okay, wie tickt der, wie denkt der, was fühlt der.
Da also muss man Empathie herstellen.
Genau, quasi. Empathie herstellen, da muss man mit den Leuten reden. Dann im nächsten Schritt ist das Define, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen will, weil die Leute erzählen ja halt tausend unterschiedliche Sachen und dann musst du halt gucken, okay, was ist denn jetzt hier das eigentliche Problem, was will ich denn lösen? Das ist Define, also der zweite Schritt. Dann kommt im dritten Schritt Ideate, da überlegst du dir dann, okay, wie kann ich jetzt mein zuvor definiertes Problem im zweiten Schritt halt lösen? Da kommen dann so Methoden wie Brainstorming her, Brainwriting, und da gibt es die abgefahrensten Kreativmethoden auch und mit ganz fancy Namen dazu auch. Genau, das ist dann Ideate. Und im vierten Schritt gibt es dann Prototype. Da prototypt man dann halt die Ideen und ja, baut erste Konzepte und setzt sie um. Und im nächsten Schritt, im fünften Schritt, ist das dann Testing, Testen. Da guckt man dann, wie kommt das beim Nutzer an. Genau, also nur mal als Kurzabriss. Also über Design Thinking kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast führen.
Ja, ich glaube, da gibt es auch eigene Podcasts.
Also ich hab da auch mal letztens gehört, dass ein guter Design Thinker 100 unterschiedliche Kreativitätstechniken und Methoden kennt und die halt entsprechend so auswählt für die Projekte und so, dass das halt dann passt. Und,
wow, das klingt ganz schön anspruchsvoll.
Ja, genau. Wir waren, obwohl ja. Ja, aber gibt halt richtige Jobs mittlerweile auch in der Richtung. Ne? Wir waren jetzt letztens auch bei einem UX-Meetup in Köln und da gab es einen Design Sprint Facilitator.
Ja, genau, so war der Titel.
Glaube ich, die offizielle Berufsbezeichnung. Und genau, schon faszinierend, was es da drum alles gibt. Ja. Wie waren wir hingekommen?
Wir waren
Design-Thinking, menschzentrierte Innovation.
Ja, genau. Nee, aber an der Stelle können wir gleich ansetzen.
Genau, 1987 meinte ich, genau, dass da eigentlich so, damit wir mal eine historische Zahl haben, damit man so weiß, wo vielleicht so der Bruch war.
Mhm. Also zur Geschichte der Technologie, was ich jetzt ganz grob mit eigenen Worten wiedergegeben habe, da kann man, wen das interessiert, da findet man auch ganz viele Sachen im Internet. Und ja, wenn euch das näher interessiert, dann fragt uns ruhig, dann können wir da vielleicht auch noch was raussuchen. Genau, aber ansonsten hast du ja gerade eben Design Thinking bisschen vorgestellt und ich glaube, das geht eben auch vom Mindset her in die Richtung, in die ich heute möchte, weil man beschäftigt sich ja mehr damit, ne, gerade am Anfang Empathie herstellen, wie sind jetzt die Bedürfnisse von den Leuten, für die wir Produkte designen, man versetzt sich vielleicht auch in die Rolle von den Leuten, man nimmt die mit rein in die Entwicklung und so weiter und so fort. Und ich habe da zum Beispiel auch noch ein ganz interessantes Paper gelesen, wobei ich sagen muss, ich habe es jetzt nicht komplett gelesen, aber da standen so ein paar interessante Sachen drin und zwar heißt das Human Dignity, also menschliche Würde and Human Rights, also Menschenrechte, Thoughts on the Principles of Human-Centered Design, also Gedanken bezüglich der Prinzipien von menschzentriertem Design von Richard Buchanan, der ist Professor für Design und Innovation und ja, Design, Theorie, Praxis und so weiter an der Tongji University in China. Und der hat da was publiziert in einem Journal, also das ist so ein wissenschaftliches Magazin, würde ich es jetzt mal nennen,
genau.
Mit dem Namen Design Issues. Und genau, aus dem Artikel geht unter anderem hervor, dass Design auch sehr mit eben menschlicher Würde und menschlichen Rechten und Menschenrechten verbunden ist. Und ja, da gibt es auch ganz viel Entdeckungen, Explorationen, die gemacht werden muss. Und dass Design eigentlich eine Art zu denken bietet, um die Welt besser zu verstehen, beziehungsweise die wichtig ist, um halt viele Probleme anzugehen, die so das Menschsein mit sich bringt. Und natürlich auch kulturbedingte Sachen. Und ja, ich persönlich finde auch, dass Design schon in diversen Sachen drinsteckt und auch
ja, fast überall, ne?
Ja, also zum Beispiel auch unseren Podcast sehe ich auch als eine Art von Design, weil wir überlegen uns ja auch ein bisschen vorher, über was wollen wir reden und wie kann man das so adressieren, dass ihr da draußen das auch gut versteht. Und ja, da muss man sich ein paar Gedanken mehr machen. Aber wir hoffen natürlich, das ist die Mühe wert. Ja, und ja, da geht es halt viel auch um Bedürfnisse in Design und Design ist aber nur ein Aspekt. Ja, und beim Design stellt man sich ja dann auch die Frage, vielleicht, wie wollen wir Sachen nutzen oder warum, was wollen wir damit erreichen oder was wollen die Nutzer damit erreichen? Und ja, das sind halt alles solche Sachen, die ich jetzt noch ein bisschen weiter explorieren möchte in anderen Lebensbereichen. Fällt dir denn spontan was ein, wo du sagst, ja, da wird an den Menschen gedacht.
Da wird an den Menschen gedacht,
genau.
Spontan.
Also irgendeinen Dienst, ein Service, vielleicht auch ein spezielles Produkt.
Keine Ahnung, jetzt gerade haben wir halt über die Maus gesprochen oder Maus und Tastatur, ne? Dass die halt so gestaltet ist, dass man die gut nutzen kann. Keine Ahnung, und wir haben gesagt, an so vielen Stellen, ne? Jetzt ganz akut denkt man natürlich, während wir die Folge drehen, ist hier Corona ganz, ganz groß, überall in Schlagzeilen. Covid-19, der spezielle Begriff dafür. Keine Ahnung, dann denkt man halt irgendwie an Krankenhausbetten oder sowas und an Krankenhausaufenthalte, dass die halt möglichst so designt bzw. konzeptioniert sind, dass die halt für den Menschen möglichst schön sind, so Aufenthalte. Also insofern es geht, ne? Oder ja. Also das waren jetzt so meine Assoziationen, meine ersten spontan.
Mhm. Ja, die ganze Corona- bzw. Covid-19-Sache würde ich später nochmal aufgreifen.
Ja.
Aber gerade als du Maus erwähnt hast, ist mir ein anderer Punkt eingefallen, der sich ganz gut ergänzt mit meinen Notizen. Und zwar, es gibt ja nicht nur eine Maus auf dem Markt.
Mhm.
Es gibt ja ganz viele Mäuse.
Ja, klar. Gerade wenn man in der Gaming-Richtung irgendwie unterwegs
richtig.
Ist, da hat dann die Maus irgendwie noch 10 Zusatztasten auf der Innenseite oder sowas, die man frei belegen kann für die Spiele, dass man halt da entsprechende Fähigkeiten drauflegen kann.
Ja, genau. Und das geht ja dann auch wieder sehr in Richtung Menschzentrierung vom Produkt her. Ja, es wurde dann irgendwann festgestellt, ich weiß es nicht, wie das historisch wie sich das historisch zugetragen hat, aber dass speziell Gamer einfach noch andere Bedürfnisse haben, um dann auf, wir müssen halt mehrere Tasten drücken und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man das personalisieren kann, die Sachen, die man jetzt häufig braucht, um eben Spiel besser abzuschneiden.
Ja. Oder gerade, wenn man auch an Linkshänder denkt oder sowas, dass halt dann
ja, genau.
Mäuse auch gibt, ne, die halt dann für Linkshänder entsprechend designt sind und sowas.
Ja. Ja, das ist so ein Punkt dann auch Ergonomie. Und es gibt jetzt auch Firmen, die bieten an, ergonomische Bediengeräte oder einen ergonomischen Arbeitsplatz einzurichten. Ja, da hast du dann Mäuse, wo die Hand in so einer Stellung ist, wo es besser für die Hand ist oder auch, wo die Tastatur ein bisschen gekrümmt ist und solche Sachen. Weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast.
Ja, klar, ja. Genau, gesehen auf jeden Fall. Ich musste noch dran denken, wenn man jetzt nur statt Maus die Maus als Input-Medium sieht, dass man eben ein Künstler oder so, die zeichnen zum Beispiel mit dem Stift ja dann, ne, mit dem digitalen Stift und sowas, die benutzen halt dann keine Maus, die nutzen halt dann Stifte oder sowas, ist ja auch eine Art von Input, ne, wo es halt dann speziell im künstlerischen Bereich entsprechend anders aussieht mittlerweile, ne? Durch die technischen Möglichkeiten auch. Ne? Wäre ja früher undenkbar gewesen, mit einem digitalen Stift zu arbeiten.
Ja, genau. An der Stelle wurde ja dann auch ein Bedürfnis erkannt, dass visuelle Designer gerne nicht nur auf Papier zeichnen, sondern im besten Fall dann vielleicht schon auf dem Computer. Dann hast du das direkt digitalisiert und kannst an der Stelle weiterarbeiten. Und genau. Also sag mal vielleicht, wir reden erstmal kurz über diesen Arbeitsaspekt. Ich meinte ja gerade schon, dass es manche Unternehmen gibt, die solche Sachen anbieten, solche Produkte wie ergonomische Tastaturen oder wo vielleicht auch jeder einen höhenverstellbaren Tisch hat. Oder dann gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch Leute, die da wenig oder Organisationen, die weniger menschzentriert an der Stelle sind und wo dann das Budget der Firma sozusagen eher im Vordergrund steht und dann brauchst du da erst einen Antrag vom Arzt beispielsweise. Das wäre schon so ein relativ konkretes Beispiel, wo ich eben mehr Potenzial für Menschzentrierung im Alltag sehe.
Ja. Ja, kostet halt leider dann doch häufig noch viel Geld, ne? Solche Änderungen, wenn man jetzt irgendwie an höhenverstellbare Schreibtische oder sowas denkt, hat halt einfach noch nicht jede Firma und wenn das dann neu angeschafft werden muss, ne, dann, also ich kenne selber auch Fälle, dann ist das halt so, dass man halt ein Attest vom Arzt oder so quasi mitbringen muss, der einem irgendwie Rückenleiden attestieren muss, nur damit man dann halt einen höhenverstellbaren Schreibtisch bekommen kann und ja, wie du schon sagst, das ist eigentlich traurig, ne?
Ich habe es zum Beispiel in Schweden so erlebt, als ich dort meinen Auslandsaufenthalt gemacht habe, da hatten wir in dem Seminarraum, da war jeder einzelne Tisch höhenverstellbar. Und wir als Studierende hatten natürlich keinen Attest und alles. Und man merkt ja schon, dass von der Kultur da mitunter dann schon in verschiedenen Sachen Unterschiede da sind. Noch so eine Sache ist vielleicht auch, geht ein bisschen in Organisations- oder Unternehmensphilosophie. Was biete ich denn jetzt für ein Angebot an? Sicherlich ist das auch abhängig von der Firmengröße. Aber wenn ich da menschzentriert denke oder ein menschzentriertes Mindset drauf habe, dann würde ich den Menschen auf jeden Fall als höchstes Gut, sag ich mal, der Firma herausstellen und dementsprechend auch alle Sachen dran anpassen.
Mhm.
Man kennt das ja von den ganz großen Firmen wie Google, Facebook
ja, klar.
Und so weiter.
Was die da machen für ihre Angestellten, dass du irgendwie mittags umsonst essen kannst oder keine Ahnung, fast den ganzen Tag über kannst du da irgendwie umsonst essen, ne? Irgendwie in der Kantine und kriegst irgendwie deine Obstsorten irgendwie gestellt. Ne? Also ist halt echt rundum Vollverpflegung so bei den großen Tech-Firmen.
Ja,
also
genau.
Ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass man sich um die Mitarbeiter kümmert als höchstes Grund.
Ja, genau. Oder auch die Zulage, wie du zur Arbeit kommst. Ja? Musst du das jetzt selber zahlen? Musst du dich selber drum kümmern? Oder in größeren Städten kriegst du dann vielleicht auch so ein Ticket, wo du kostenlos mit dem Nahverkehr fahren kannst oder zumindest eine Bezuschussung von der Firma. Oder auch vielleicht was also so kulturelle Angebote gibt es. Ansonsten habe ich auch schon von Firmen was mitbekommen, die haben dann sogar eigene Feel-Good-Manager eingestellt, wo es wirklich nur darum geht. Genau,
auch eine schöne Jobbezeichnung.
Ja, es ist eine schöne Jobbezeichnung. Und genau. Und natürlich, ich will natürlich diesen Budget-Aspekt oder den Geld-Aspekt will ich jetzt nicht aus der Welt reden, weil so ist das ja nun mal. Nur möchte ich einfach da auch ein bisschen darauf hinweisen eben, wie kann sich so menschorientiertes Denken im Alltag äußern. Und ja, eine andere Sache wäre dann da vielleicht noch abschließend zum Thema Arbeit auch, wie das Management agiert, ja, ob die Bedürfnisse von den Leuten, von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob die bedacht werden oder eben eher nicht. Da kann ich auch noch einen guten Vortrag empfehlen, den ich auch selber live gesehen habe auf der Sweden Game Arena von Emily Grace Buck zum Thema der menschlichen Kosten der Spieleentwicklung, um mal wieder den Punkt zum Spielen zu bringen, weil bei Spielen ist ja auch häufig das Thema, dass die Leute crunchen.
Genau, also Überstunden. Wenn ein Spiel fertig gemacht werden muss, dann ist halt Crunch-Time die Zeit. Also heißt halt, das Spiel muss irgendwie in 3 Wochen fertig sein. Und wenn man halt noch nicht so weit ist, dann müssen halt so viele Überstunden gemacht werden, bis das Spiel halt fertig ist. Und das ist halt Crunch-Time.
Ja, wobei es bei manchen ja dann vielleicht sogar so ist, dass sie dann ein halbes Jahr crunchen. Und dann ist es halt wichtiger, ein bestimmtes Veröffentlichungsdatum da was rauszubringen, als dann Sachen zu verschieben, obwohl das ja niemandem wehtut, außer vielleicht noch Marketingkosten oder so, da kenne ich mich jetzt nicht mit aus.
Die Aktionäre und sowas sehen das auch nicht so gerne dann. Ne? Also das große Geld, wenn dann was verschoben wird. Ist aber ganz spannend. Also in letzter Zeit wurde ja relativ viel verschoben, gerade in der Spieleindustrie. Jetzt schon unabhängig von Corona. Keine Ahnung, ob durch Corona noch mehr verschoben wird. Wahrscheinlich ist das anzunehmen. Ja,
die Game Developers Conference, was ja auch die größte Konferenz im Bereich Computerspielentwicklung ist, wurde ja jetzt auch verschoben. Die wäre
immer
im März
Corona,
gewesen.
Ne?
Genau, die geht Richtung August.
Das, was
Richtung
ich gerade meinte, dass wir unabhängig von Corona hatten die sogar verschoben, weil sie gesagt haben, hey, passt nicht von der Zeit, ne? Wir können jetzt hier nicht noch, wir brauchen einfach mehr Zeit. Ne?
Beim Thema Spielen gibt es ja auch so ein bisschen diesen Mensch- oder vielleicht auch nutzungszentrierten Aspekt, den ich da sehe, zum Beispiel in Richtung Serious Games oder auch Games for Change, wo es dann eben darum geht, Dinge zu schaffen, die in irgendeiner Weise sinnvoll sind
bleiben.
Und über den eigentlichen Spaßfaktor hinausgehen. Noch so ein Problem, was ich sehe in Richtung Angeboten, ist, dass es viele Sachen gibt und vor allem auch Spiele, die man vielleicht jetzt weniger braucht, in Anführungszeichen, Also es gibt ja jetzt nicht nur einen Candy Crush, sondern
diverse.
Es gibt für dieses Spielprinzip sonst wie viele
Handyspiele halt, ne?
Ja, und nicht nur Handyspiele, mit dieser Mechanik gibt es ja dann auch auf Computerspielen oder vielleicht sogar bei Videospielen direkt, die für Konsole rauskommen, das weiß ich nicht. Und da wäre auch mein Aufruf dann so ein bisschen mehr, also ich möchte das nicht kleinreden, das ist auch alles wichtig, es hat ja jeder sein eigenes Business, aber persönlich finde ich, gerade wenn man auch aus dem Bereich Computerspielwissenschaften sich mit Leuten unterhält, sind es die Spiele, die da interessanter sind, die eher qualitativ was hergeben, als dass sie eben quantitativ, jetzt haben wir hier noch ein Spiel gemacht, sondern wir gehen eher noch ein bisschen tiefer rein und mit unserem Spiel kann man was erreichen. Es kann halt Bewusstsein geschaffen werden für eine bestimmte Sache oder vielleicht auch ein aktuelles Beispiel, Folded, wo man helfen kann, ein Protein zu finden, womit sich das Covid-19-Virus bekämpfen lässt.
Mhm. Genau, ja, Folded, das ist ja so ein geläufiges Gamification-Series-Games-Beispiel. Wird da auch immer ganz gerne genannt, wenn es darum geht, wie kann man halt Spiele mit Bedeutung aufladen. Und dadurch, dass halt Leute das Gefühl haben, hey, sie arbeiten irgendwie an einer großen Sache, kann man die halt ganz gut motivieren. Ne? Wie halt jetzt in dem Fall, dass man versucht, irgendwie ein Protein zu designen, das halt entsprechend ja, hilft gegen Corona.
Ja, Folded ist ja eben ein Puzzlespiel, soweit ich das mitbekommen habe, was man dann spielen kann, um zu wissenschaftlicher Forschung beizutragen. Und das ist auch offen für oder zugänglich für Leute, für die jetzt gar keine wissenschaftlichen Vorkenntnisse haben, was das angeht. Du hattest mir vorhin erzählt, du hast da mal reingeschaut. Ich wollte das auch machen, bin aber noch nicht dazugekommen. Was waren denn deine Eindrücke
da
bisher?
Ich habe da mal ein bisschen reingeschnuppert und ich fand es ein bisschen überwältigend. Also ich hätte mir es irgendwie vielleicht auch sinnhafter vorgestellt. Also ich habe ich muss gestehen, ich habe auch nur kurz reingeguckt. Ich habe 4 Tutorial-Levels abgeschlossen erstmal, um so die Grundmechanismen zu verstehen. Und da muss man halt so, ähnlich wie halt bei einem Puzzlespiel, entsprechend von den Proteinen so Teilchen bewegen, umknicken, so dass die halt dann miteinander passen. Halt echt wie bei einem klassischen Puzzle. Sieht halt nicht aus wie ein Puzzle, sondern wie so eine Proteinstruktur, ne?
Du wusstest aber vorher noch gar nichts über Proteine und das Programm hatte ich dann an die Hand genommen.
Ich muss dazu sagen, ich hatte Biologie-Leistungskurs im Abitur, also so ein bisschen Grundwissen von Proteinen und so war vorhanden, aber das, was die erwähnt haben und worüber da auch die Community schreibt, da ist ein Chat dabei, fand ich auch interessant, die haben sich da ausgetauscht und gefragt, hey, wie läuft das und wie funktioniert das, da war ich dann relativ schnell raus. Hat mich überrascht, dass da auch ein Chat dabei war und dass da im Chat halt echt schon komplexe Sachen besprochen worden sind, wo wenn man jetzt kein Biologe ist oder sowas schon sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, warum das Wassermolekül oder das Wasserteilchen jetzt nicht da dran passt und, ne, und das sollte man beachten. Und es wurde schon mit vielen Fachwörtern rumgeworfen, durch die Gegend geschmissen und auch bei der Bedienung von den Oberflächen. Also da konnte man so viel machen. Also ich habe mir die ersten 4 Tutorials halt angeguckt und das durchgeklickt und das war auch soweit alles einfach, aber ich habe halt quasi nur irgendwie auf einen Knopf gedrückt und dann hat sich das gelöst. Das war so ein bisschen Try and Error. Und dann wollte ich mir halt speziell den Coronavirus-Fall angucken. Den habe ich dann danach geöffnet und direkt auch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Da gab es irgendwie eine leichte und eine schwierige.
Und du dachtest, das kriegst du.
Und da war ich dann komplett überfordert. Also da gab es dann auf einmal noch mehr Knöpfe. Die setzen dieses Evolved UI wohl ein. Und da wirst du dann mit, wenn du halt das so machst, wie ich das jetzt gemacht habe, vielleicht fälschlicherweise, es gibt insgesamt 40 Tutorial-Level und ich habe quasi nur die ersten 4 gemacht. Und wenn man nach den ersten 4 halt dann direkt in den praktischen Fall reinspringen will, der halt jetzt vielleicht der Welt was.
Geht das denn auch? Also muss man die ganzen Tutorials vorher schon machen oder kann man direkt einsteigen?
Also wird, glaube ich, einem empfohlen und man wird auch so vom Spiel entsprechend hingeleitet von Folded. Aber ich glaube, ich hatte das dann mal geschlossen und wieder neu geöffnet und dann kannst du sagen, ah ja, hier, Covid-19 würde ich jetzt gerne lösen oder mir angucken, aber nichts verstanden. Sieht schön bunt aus, macht schön bunte Geräusche, man kann da irgendwie auf Mutieren klicken und dann macht er irgendwie was automatisch und man kriegt dafür Punkte wieder. Auch wieder ganz schön, wieder die Punkte-Sache und siehst da so ein Ranking, siehst so, Highscore liegt bei 15.000 Punkten und ich mache nichts und drücke nur auf Mutieren und habe schon auf einmal 11.000 und dann steigt es weiter so alle 10 Sekunden 12.000, 13.000 und ich denke mir nur so,
okay, also du weißt nicht, wie sich dieser Wert zusammensetzt.
Zumindest nicht so, wie ich das jetzt gespielt habe. Also für mich ist das echt eine komplexe Toolbox, mit der man sich ausführlichst auseinandersetzen sollte, um da, glaube ich, mit Spaß zu haben. Ne?
Okay, also vielleicht nicht direkt für jeden was, auch wenn man da hoffentlich helfen kann, was Gutes zu finden, was diese ganze Sache dem ganzen bisschen Einhalt gebietet.
Das sieht halt dann so auch aus, dass halt dann die erfolgsversprechendsten Proteinstrukturen, die werden halt dann auch wirklich von den Biologen da dann, die das Programm halt bereitstellen, werden dann halt wirklich entworfen und so designt und halt geguckt, ob das dann in der Praxis wirklich auch gegen Covid-19 helfen kann. Und das ist halt so dieses Gefühl, dass man
was
beitragen kann. Genau.
Aber man braucht ein bisschen Einarbeitungszeit sozusagen.
Ja, fand ich auch. Also
Ja, ja, genau. Probiert das ruhig mal aus. Ich werde das auch mal machen. Wir verlinken euch das auch. Und genau, gemeinsam gegen Corona.
Ja.
Da sind wir vielleicht auch direkt bei noch so einem kleinen Mini-Thema des Tages. Und zwar merkt man ja jetzt gerade in der Covid-19-Zeit, ja, wie unser System ausgelegt ist für diese ganzen Fälle. Man merkt ja vor allem bei unserem Gesundheitssystem, dass da so einige Sachen nicht so ganz funktionieren. Ja, also es hat sehr auf Effizienz getrimmt und es gibt zu wenig Personal. Und die Leute, die sowieso schon zu wenig da sind, sollen auch noch mehr arbeiten. Das ist natürlich alles andere als menschzentriert.
Ja, aber was willst du machen? Die Leute sterben lassen?
Nee, das natürlich nicht. Aber da eben plädiere ich so ein bisschen eben an das menschorientierte Denken, dass sich, ich weiß nicht, wo die Entscheider liegen. Das ist das ganze System, das ist ja auch sehr komplex. Das ganze System ist ja auch sehr komplex, aber ich habe heute beispielsweise auch noch einen Beitrag gelesen von einem Bekannten, der meinte, ja, man könnte ja zum Beispiel so 1 bis 3 Reservisten-Positionen schaffen, also die einspringen im Fall von solchen Dingen, ja, aber um die Brücke zum Design zu bekommen, beim Designprozess machst du dir Gedanken darüber, welche möglichen Sachen können passieren. Wie bereite ich mich vielleicht darauf vor oder was kann ich da machen, um eben schlimme Sachen zu vermeiden? Und tatsächlich hat auch Bill Gates schon vor 5 Jahren eine Idee von einer medizinischen Reserve. Das war so nach Ebola.
Das war ein TED-Talk, oder?
Das kann sein, ja. Es war ein YouTube-Video.
Ich habe TED-Talk gesehen, ja. Witzig. Wir haben uns da nicht abgesprochen jetzt. Fand ich witzig. Genau. Nee, habe ich auch gesehen. Hat mir jetzt letztens einer empfohlen. Und da sagt er nämlich genau das, dass halt die nächste größte Gefahr so auf der Welt halt nicht irgendwie ein Krieg wäre oder so, sondern halt eine Pandemie. Und man sollte halt handeln. Und das war, ich glaube, 2016, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, aktuell sieht man TED-Talk. Ja, wie sehr alles darauf vorbereitet ist.
Ja, den TED-Talk können wir euch auch noch verlinken, packen wir in die Shownotes, ne, falls ihr euch den
angucken wollt. Ja, auf jeden Fall.
Also ich fand den echt interessant.
Und auch zum Thema Gesundheit, wenn es Richtung Krankschreibung geht, also warum solche Ferndiagnosen einfach nicht von früher machbar waren oder die jemand, also natürlich, das ist auch alles wieder mit einer Geldsache zu tun, aber irgendwo, glaube ich, steht auch immer erstmal die Idee und jemand muss sich halt gezielt hinsetzen, sich Gedanken darüber zu machen. Und das ist, glaube ich, in unserer schnelllebigen Welt, im Alltag kommt das sehr zu kurz an vielen Stellen. Und auch wenn sich Leute über bestehende Systeme aufregen. Gut, einige Systeme sind halt so, wie sie sind, aufgrund ihrer historischen Entwicklung. Und da müsste einfach mal gesagt werden, hier und da, wir sollten vielleicht mal überdenken, das nochmal neu zu machen und aus einer anderen Perspektive zu
Aber es ist halt echt im Moment so die komplette Ausnahmesituation, ne? Mit Corona und so, ne? Also wann war denn die letzte Pandemie oder sowas? Da muss man schon ein paar Jährchen zurückgehen. Und
aber da hätte man ja schon davon lernen können.
Ja, ja, aber
das wurde dann nicht ganz ernst genommen.
Es ändert sich halt so viel an den Technologien und so, ne? Und gerade jetzt mit dem Internet, mit Verfügbarkeit von Smartphones und sowas, das war halt alles zur letzten Pandemie noch nicht, ne? Zur letzten größeren. Ich glaube, ne, SARS 2003, ja, ne, wenn ich mich nicht ganz irre, guck mal, da gab es halt noch nicht das iPhone, ne? Das war
ja
erst so 2009 fing das an und so. Und klar, Internet und sowas war schon da, ne, vorhanden oder war schon da, aber gerade so war ja dann die Dotcom-Zeit, also die Blase und die ganze Technologieblase, die war ja so 2000 rum, Anfang 2000er. Und waren halt einfach ganz andere technologische Möglichkeiten da. Ne? Da hat halt niemand dran gedacht, dass Leute überall Internet haben und ein Smartphone in der Tasche haben zu der Zeit. Ne? Und ich hoffe, man lernt jetzt davon. Aber es ist halt gut möglich, dass wir in 15 Jahren bei der nächsten großen Pandemie dann dastehen und sagen so, ja, warum haben wir jetzt nicht die Technologie bedacht, die wir dann in 15 Jahren haben? Wer weiß, was wir dann haben werden.
So, habe ich auch gerade gedacht.
So, ne?
Vielleicht gibt es halt auch ganze Sachen, die wir jetzt noch nicht absehen können, aber dann vielleicht haben und die aber nicht so weit gedacht haben. Was könnten wir denn mit denen noch präventiv machen?
Also ich sehe halt das Problem in diesem Extremfall jetzt aktuell. Und das hat man halt beim Design häufig leider dann auch so, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns halt auf die 99% unserer Nutzer oder sowas.
Der Normalfall.
Der Normalfall und der 1%. Ist halt dann so, ne? Wenn halt der, keine Ahnung, blinde und taube Nutzer unser System dann nicht nutzen kann, dann ist das halt so. Ne? Und ja, also es ist irgendwo ein bisschen verständlich, aber irgendwo auch nicht.
Hast du vielleicht ein paar Positivbeispiele wahrgenommen in den letzten Tagen, wo du merkst, okay, da haben sich eben die Leute, die hinter Technologie stehen oder einfach so Gedanken gemacht, das brauchen die Leute jetzt, das wäre jetzt quasi so eine menschorientierte Vorgehensweise.
Ja, ja, also gerade so, was ja groß am Kommen ist und wo Überlegungen sind, ist ja Richtung E-Learning und Online-Plattformen schaffen, dass man halt Online-Kurse halten kann, Online-Lehrveranstaltungen machen kann. Und da haben ja alle großen Tech-Konzerne sich dafür eingesetzt, dass die Softwareprogramme halt im Moment umsonst, dass die Premium-Zugänge da halt umsonst gemacht werden und kostenlos zugänglich sind. Also Zoom bietet, glaube ich, ihre Plattform an, irgendwie günstiger auf jeden Fall. Dann Microsoft Teams auch noch und gibt es ja diverse andere, die sich da dann auch angeschlossen haben und entsprechend ja, ihre Dienstleistungen günstiger zur Verfügung stellen. Ne? Aber auch andere Konzerne, also Baidu, großer chinesischer Internetkonzern und künstlicher Intelligenzkonzern.
Das gibt es ja auch in kleineren Ebenen, dass gute Sachen passieren. Zum Beispiel fand ich es ganz interessant, wenn du auf Discord gehst, also eine Plattform, die man zum Chatten benutzen kann, wo man sich auch organisiert in Gruppen und genau, kann man miteinander kommunizieren und unter anderem auch Sprachchats,
genau,
also miteinander
über Sprachchats
reden.
Sprachchats ist richtig gut für größere Gruppen, dann kann man auch so virtuelle Räume erstellen, ne, dass man dann halt mit mehreren Leuten zusammensprechen kann.
Genau, und gerade mehrere Leute ist nämlich jetzt der Punkt. Es war die Tage so, dass die Meldung erschien, wenn man sich anmeldet, dass Discord ein Limit erhöht hat von 10 auf 50 Nutzer, die dann also quasi statt 10 können es auf einmal 50 Leute irgendwo sein.
Also das war speziell für Streaming, davon hatte ich nämlich auch gehört. Also du kannst dein Bildschirm teilen und dann können sonst maximal nur 10 Leute da drauf gucken, gleichzeitig ne, sich den angucken. Und gerade für Klassen oder sowas sind ja häufig mehr als 10 Leute, gerade in Deutschland leider in Schulklassen. Und deshalb haben die halt das Limit jetzt erhöht auf 50 Leute, dass halt bis zu 50 Leute maximal auf dein Bildschirm gucken können. Sprachräume und sowas waren, glaube ich, vorher auch schon unlimitiert möglich, dass du dich mit mehreren Leuten unterhalten kannst. Also unlimitiert vielleicht nicht, aber extrem groß war auf jeden Fall die Zahl.
Ja, aber da merkt man, dass die Technologie dann quasi, dass da eine Stellschraube gestellt wird und dann sagt, hey, Leute, ihr müsst mehr zu Hause arbeiten oder arbeitet vermutlich mehr zu Hause. Wir rüsten dann auch mit unserer Technologie so weit nach, dass ihr das machen könnt.
Ja.
Ja, man könnte ja auch einfach sagen, hey, wir machen das, aber wir wollen, dass ihr noch mehr dafür zahlt, ne? Und einen Schlag darauf und Leute, die dann daraus gleich noch eine Geschäftsidee schlagen oder sowas.
Dazu auch vielleicht noch eine spannende Anekdote. Da hatte ich einen Artikel gelesen, da hat eine Schulklasse oder hat ein Lehrer für seine Schulklasse über Twitch die Vorlesung gestreamt und hat geguckt, ob das geht, weil die Schüler meinten halt, können sie das nicht irgendwie über Twitch machen, ne? Halt Gaming, Streaming, Plattformanbieter, wo normal Spiele drüber gestreamt werden. Oder zumindest hatte das da seinen Ursprung. Und dann hat er das gemacht und dann waren statt der, ich glaube, 30 Leute waren ungefähr in der Klasse, waren dann auf einmal 300 oder sowas im Chat.
Wow.
Und er meinte, das wäre halt überhaupt nicht gut, Twitch als Plattform zu nehmen, weil man könnte auch nicht sehen, wer passt denn jetzt gerade auf, wer hatte noch Fragen, gerade wenn dann fremde Leute mit dazukommen und irgendwas in den Twitch-Chat reinschreiben und sowas. Das war wohl ein ziemliches Chaos. Und das zeigt aber, wie wichtig das eigentlich ist, so private virtuelle Räume auch zu haben, wo halt nicht jeder rein kann. Und wo man im besten Fall halt auch noch sehen kann, wie sehen die Schüler aus, sind die abgelenkt, ne? Vielleicht spricht man die sogar auch mal selber persönlich an oder sowas, stellt Fragen, macht das Ganze interaktiver. Also ich denke, da werden wir hoffentlich mehr dann zu machen. Also mit wir meine ich Gesellschaft dann, dass die halt daraus lernen und gerade so dieses E-Learning weiter vorantreiben und überlegen, in welche Richtung könnte man das weiterentwickeln. Ne?
Ja, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, weil gerade so Lehre ist ja auch eine Sache, die ist, oder Bildung, die ist einfach sehr wichtig. Oder da ist es auch mehr denn je wichtiger, dass wir uns eben auf die fokussieren, für die Bildung da ist. Ja, also, dass Bildung weniger gestaltet wird aus der Perspektive der Leute, die lehren, sondern mehr aus Perspektive, für die das gemacht ist. Ja, also beispielsweise Schüler und Schülerinnen oder dann Studierende, was brauchen die, was haben die für Bedürfnisse, wie kann man denen eine gute Atmosphäre schaffen oder dass eben Frontalunterricht nicht unbedingt die beste Sache ist, was zu lernen oder gerade wenn es jetzt vielleicht auch so ein Beispiel wie Mathe ist oder Mhm. Wie auch immer, es ist natürlich auch wichtig, dass die Leute, die Bildung anbieten, auch dementsprechend geschult sind, ja, so wie sie mit Leuten umgehen müssen. Ich hatte da so ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit. Mein Fahrschullehrer, der hat mir immer versucht, bildlich zu erklären, wie man quasi die Kupplung kommen lassen muss und wie die Übergabe funktioniert mit dem Kupplung kommen lassen und dann Gas geben beim Autofahren. Und der hat mir da immer so extrem viele visuelle Beispiele gebracht, wie der Prozess funktioniert. Also er hat nicht verstanden, dass ich einfach gerade eine andere Hilfe bräuchte. Also vielleicht, wie man eben motorisch erst mit dem einen Fuß oder mit dem anderen Fuß mehr oder weniger Bewegung macht, als mir zu erklären, wie das theoretische Konzept dahinter ist. Weil das habe ich ja verstanden. Mhm. Und ja, in die Richtung ist natürlich auch wichtig, dass, ich meine, wir sind jetzt auch keine ausgebildeten Lehrer oder so, aber wir versuchen auch ein bisschen unser Wissen quasi weiterzugeben über den Podcast oder einfach das, was wir halt so bisher mitbekommen haben. Und genau, deswegen ist es da auch in Sachen Bildung immer wichtig, finde ich, eben so eine menschzentrierte oder menschorientierte Perspektive einzunehmen und zu überlegen, wie können, weil beim Thema Bildung geht es ja darum, wie kann ich Leuten was beibringen? Und dann sollte da die Frage stehen, wie können wir das am besten beibringen? Und genau, da gibt es ja auch schon solche Konzepte wie Flipped Classroom und so weiter. Ja, und ich möchte jetzt zum Schluss eigentlich nur noch so ein paar kurze Sätze sagen, die ein paar Themen abdecken, ein paar Felder abdecken in Bezug auf menschzentriertes Denken. Zum einen ist da die ganze Barrierefreiheit. Ja, du findest es ja immer noch, dass es ganz viele Sachen gibt, wo einfach Rollstuhlfahrerinnen und Fahrerinnen, genau.
Das Passwort.
Genau. Du findest halt viele Bereiche, Leute mit Rollstuhl nicht hinkommen. Und das ist ja nur eine Art von Barriere, die Menschen haben können.
Sehbehinderungen oder
genau,
so
Sehbehinderungen etc. pp. Oder wenn du ins Kino gehst und Probleme mit dem Hören oder mit dem Sehen hast, dass du da entsprechendes Equipment vielleicht auch hast. Mhm. Das sind natürlich alles immer diese ganzen speziellen Fälle, was eben nicht 99% angeht. Ja. Aber ja, es ist was bedacht werden sollte.
Vielleicht zum Beispiel gibt ja Leute, die nicht durch die 3D-Brillen das nicht sehen können.
Stimmt,
Probleme haben mit 3D, ne, mit den 3D-Sachen im Kino. Und da gibt es leider dann auch. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich aktuell damit auseinandersetzen und überlegen, wie man das den Leuten jetzt beibringen könnte oder ermöglichen könnte, 3D zu gucken im Kino. Ne? Da wird halt gesagt, ja.
Machen wir einfach.
Sind halt 0,1% oder ich kenne jetzt die Zahlen nicht oder sowas, die das nicht sehen können. Ja, gucken die das halt nicht in 3D.
Kino ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, wo so mehrere Themen mit zutreffen, weil es gibt ja eben viele Leute, die auch 3D gar nicht sehen wollen, aber die werden dann gezwungen, 3D zu gucken, weil die Kinoketten mehr einnehmen wollen. Dabei würde 2D ausreichen, aber wenn du es im Kino sehen möchtest, wirst du quasi genötigt, 3D zu gucken. Das wäre vielleicht auch noch so ein Punkt.
Wobei ich da ganz aktuell mal Zahlen zugehört hatte, du bist jetzt Cineast, aber dass ich da gehört habe, dass die 3D-Kino, oder der Anteil der 3D-Filme aktuell rückläufig ist und wieder mehr 2D kommt. Ne? Also so die letzten, sag ich mal, 7 Jahre oder sowas, wenn man sich die anguckt, dass es da wieder mehr zu 2D geht. Ne? Mit Avatar und sowas war das ganz groß und seitdem aber eher prinzipiell rückläufig, oder? Auf jeden Fall im Moment.
Ja, und das 3D wird ja auch häufig auch noch in der Postproduktion gemacht. Das ist ja nicht mehr richtig gedreht. Also eigentlich besteht dann nicht wirklich ein Bedürfnis danach, würde ich sagen. Also man müsste jetzt vielleicht auch dann eher die Leute fragen. Aber so das, was ich mitbekomme von dem, was mir Leute erzählen, die brauchen das alle nicht. Oder Trailer ist vielleicht auch so ein Punkt. Ich gucke halt seit Jahren keine Trailer mehr, weil mir wird persönlich, Filmtrailer, weil mir wird da persönlich viel zu viel verraten. Mhm. Ich möchte, ein Trailer ist für mich was mir irgendeinen Gegenstand präsentiert und da so eine Vorschau, so eine Spannung mitgibt, was in mir den Wunsch erzeugt, den Film zu sehen. Mhm. Aber häufig sind Trailer heutzutage, vor allem Hollywood-Trailer so, dass man dann schon Szenen aus dem Ende mitbekommt oder es werden irgendwelche wichtigen Handlungsverläufe oder solche Plotpoints, wie man ja immer so schön sagt, werden vorweggenommen und wo man dann im Kino sitzt und eigentlich hat man dann eine Stunde oder anderthalb Stunden das Gefühl, man kennt die Sachen schon, bis da mal was Neues kommt. Und
also ich mag Trailer und ich mag auch die Vorfreude,
es gibt halt solche
die man
und solche,
dabei
klar.
hat. Aber genau, kann man auch so und so argumentieren.
Ja, und vielleicht ein letzter Punkt dazu, Untertitel ist natürlich auch eine Sache, dass man die anbietet, damit eben zum einen Barrierefreiheit und zum anderen Leute, die einfach das in der und der Sprache schauen wollen oder hören wollen, hat man ja auch bei Streaming-Diensten. Ja. Mal wird das womit angegeben, angeboten oder auch die Sprachversion, mal wird es nicht mal mit angeboten. Aber ja, da sind wir dann wieder bei Produkten und was jetzt so nützliche Produkte vielleicht im Alltag sind, können wir uns später dann nochmal angucken.
Ja. Ja. Das war doch echt ein cooles Thema. Guten Überblick über die Thematik gegeben.
Ja.
Hast du noch was hinzuzufügen?
Ja, ich hätte vielleicht zum Schluss noch so ein paar Berichte aus meinem eigenen Umfeld, wie ich habe mal so ein bisschen in mich reingehört, wie das denn ist, wenn ich quasi menschzentriertes Verhalten an den Tag lege. Und mir ist aufgefallen, ja, eigentlich, so gesehen, ist es doch schon relativ häufig der Fall. Zum Beispiel
du verhältst dich menschzentriert.
Ja, das ist ja vielleicht ein bisschen ungünstig ausgedrückt, aber es sind viele Sachen unterbewusst. Beispielsweise, wenn man etwas von jemandem möchte, keine Ahnung, irgendwelche Antragsgeschichten oder sowas, auch an der Uni, dann versuche ich mich so instinktiv in die Leute reinzuversetzen, welche Informationen benötigen die jetzt, damit die meinen Fall bearbeiten können, eventuell das noch so zu begründen, dass die einen leichten Einstieg bekommen und es nicht einfach nur so eine Anforderung, ey, ich brauche das und das ist, sowas soll es ja auch geben. Natürlich ist es dann immer nicht so einfach, selber rauszufinden, wie viele Infos sind denn jetzt nötig.
Ja, ja.
Und was
die
ist
Leute
dann schon zu viel?
Sich auch hineinversetzen, die sich halt dann immer nur, keine Ahnung, dreizeilige E-Mails durchlesen maximal und alles, was da drüber hinweg geht, sagen, nö, lese ich nicht.
Ja, genau.
Oder dass man TLDR schreibt oder sowas zum Schluss vielleicht, ne?
Ja.
Aber das mache ich schon ganz gerne bei längeren Mails, um die Leute halt abzuholen.
Ja, hat ja jeder verschiedene Motivationen und Typen, was man so mag und Bedürfnisse.
Ja.
Ja. Oder auch so eine Sache, gerade wenn es auch um einen Arbeitskontext geht, ich bin zum Beispiel gerade dabei, einen Interview-Guide zu schreiben und da gehe ich das auch immer schon so Stück für Stück durch. Also schreibe nicht einfach nur die Fragen auf.
Also ein Leitfaden für ein Interview. Ne?
Genau, mache halt wirklich so einen Leitfaden, wo ich mir vorstelle, wie wäre das jetzt in der Situation? Wie würde mein Gegenüber reagieren und was habe ich dann so für Möglichkeiten, damit umzugehen?
Welches Thema könnte auf ein anderes Thema gut folgen? Ne? Wie könnte sich das Gespräch dynamisch entwickeln und sowas? Also darauf achte ich auf jeden Fall auch. Aber ich denke, das werden die meisten zumindest auch unterbewusst machen, die so irgendwie in dem Bereich Sozialwissenschaften oder Human-Computer-Interaction unterwegs sind, wo das eine Rolle spielt.
Ansonsten ist noch so ein Punkt Kommunikation. Also zum einen ist noch Vermittlung so eine Sache, wo das mit dem sich in Sachen in Leute hineinversetzen auch der Fall ist, eben wenn man Vorträge vorbereitet und sowas. Wie kommt das bei den anderen an? Oder man könnte zum Beispiel mit dem Warum starten, wie jetzt wir heute. Aber Kommunikation auch in dem Sinne, wenn Leute was nicht verstehen, dass man, also wenn ich mich mit denen unterhalte, dass ich dann meine Fragen vielleicht so formuliere, dass ich denen schon mitgebe, welche Informationen habe ich jetzt von dir mitbekommen und wo brauche ich noch mehr Informationen. Und ja, generell ist natürlich auch Zuhören eine Sache, wo man ganz viel mitnehmen kann. Und ja, das Letzte ist vielleicht so ein Punkt Mitdenken, aufmerksam sein, zum Beispiel Orte so, Toilette ist das zum Beispiel, so quasi hinterlassen, wie man es selber gerne vorfinden möchte oder wenn eine Klorolle alle ist, die dann direkt wegzubringen und für eine neue zu sorgen und sowas. Ja, und in Zeiten von Corona oder Covid-19 nicht die ganzen Klopapierrollen anderen Leuten wegzunehmen. Stichwort Hamsterkäufe. Also ein bisschen Vorrat ist ja gut, aber man muss es auch nicht übertreiben.
Ich muss da spontan direkt schon immer wieder dran denken, wie man da jetzt ein Gamification-System irgendwie drumherum bauen könnte, um so
Verhalten Fragestellung,
zu fördern. Ne? Aber ja, genau. Wäre sicherlich interessant, sich zu überlegen, wie man so Verhalten halt, ne, Hamsterkäufe oder sowas zum Beispiel vermeiden könnte, dass man Leute dafür belohnt, eben nicht zu hamstern.
Stimmt. Ja, wir können uns immer Gedanken machen. Ja, vielleicht fällt uns selber was.
Aber ich habe auch mal gehört, es wäre irgendwie nicht verkehrt, zwei Wochen Vorräte zu Hause zu haben.
Ja, das habe ich auch gehört. Aber es ist halt blöd, wenn es alle gleichzeitig machen durch eine Situation, die das so ein bisschen bedingt auch.
Dass das quasi dann kein richtiges Hamstern ist, sondern nur bedeutet, dass man den normalen Lebensmittelvorrat aufstockt, so wie es sich gehören sollte.
Ja. Gut, dann würde ich das noch kurz beenden mit noch so ein paar Fazit-Sachen. Wir haben jetzt über relativ viele Sachen auch gesprochen. Mhm. Man hat oder konnte hoffentlich einen guten Einblick gewinnen, was menschorientiertes Denken denn sein kann und dass das eben nicht nur eine Sache ist, die man beim Design von Produkten machen kann, sondern generell einfach so eine Einstellungssache vielleicht auch ist. Und ja, überlegt euch vielleicht selber mal, gerade für die Zukunft, was sind so eure Prioritäten, welche Werte sind euch wichtig und macht ihr denn, was ihr glaubt, was ihr tun solltet? Ja, da gibt es ja auch.
Ich fände auch spannend vielleicht, weil wir viel jetzt über Randgruppen gesprochen haben oder so Extremsituationen, wo habt ihr vielleicht, wo seht ihr eine Randgruppe, wo ihr so sagt, hey, die fällt immer unterm Radar und die sollte man sich vielleicht mal genauer anschauen dafür. Design.
Mhm, genau.
Ja, die Leute, die irgendwie kein 3D sehen können oder so Ausnahmesituationen wie Corona. Wo seht ihr da so die nächste Extremsituation oder eine Randgruppe, die vielleicht berücksichtigt werden sollte? Mhm. Ne?
Und am besten wäre es natürlich, wenn das nicht nur Leute hören wie du und ich sozusagen, sondern auch Leute in eben Entscheidungspositionen, die genau über diese Sachen entscheiden, wie so größere Systeme, mit denen wir alle zu tun haben, in Zukunft mal sein werden. Also da vielleicht mal reflektieren, wie kann man das in Zukunft besser machen. Dienste und Services für eine bessere Welt. Und
schönes Fazit.
Ja, zum genau. Schluss.
Okay.
Ja, ansonsten einfach die Augen offen halten, vielleicht ein bisschen altruistisch drauf sein hier und da.
Ja. Und die Ohren offen halten, unseren Podcast weiter.
Die Ohren natürlich auch, genau. Und sich auch mal
ganz
überlegen.
Ganz wichtig, ne? Social Media wollten wir noch darauf hinweisen. Ne? Also folgt uns gern bei Social Media. Sind mittlerweile bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram.
Genau.
Genau, da wollten wir auch mal ein bisschen aktiver auf jeden Fall auch posten, dass ihr auch mal abseits der Folgen von uns was hört, irgendwie, dass wir interessante Links teilen oder ein interessantes Video und folgt uns einfach, wenn euch das hier gefällt und damit würdet ihr uns auf jeden Fall sehr helfen.
Ja, und sagt uns auch gerne, wie ihr das findet, was wir machen. Wir machen ja ziemlich verschiedene Sachen in verschiedene Themengebiete rein und würden gerne wissen, wie das bei euch ankommt. Quasi auch menschzentriert so ein bisschen daran ausrichten, wie es den Leuten gefällt. Ja, und dann kann man zum Schluss vielleicht noch mitgeben, überlegt, welche Auswirkungen euer Entscheidungen, euer Handeln hat auf das, was ihr so macht, auf andere. Und bleibt positiv.
Genau.
Überwindet Negativität in der Gesellschaft. Und zusammen schaffen wir eine bessere Welt, wenn wir alle ein bisschen menschorientierter drauf sind.
Sehr schön.
Wunderbar.
Dann würde ich sagen, tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design. Mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Redaktion: Julia Grimm.